Der Perikopentext führt uns in das alttestamentliche Babylon. Und dieser Text ist ein Text für die Müden und Kraftlosen. Also wenn du heute nur so von Kraft strotzt und nicht weißt, wohin mit deiner Energie, dann ist dieser Text heute nichts für dich. Und wenn deine Frau dir sagt an einem Samstag, du Schatz, heute ist Wochenende, geh du in die Gemeinde, bring dich ein, arbeite dich dort so richtig ab, ich passe so lange auf die drei Kinder auf, ich mache den Haushalt, ich mähe auch den Rasen und wenn du heute Abend wiederkommst, dann habe ich etwas Leckeres gekocht. Wenn das deine Situation ist, dann ist dieser Text nichts für dich. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwie habe ich da die Kraft verloren. Da sind so schwere Päckchen auf meinen Schultern. Dann ist dieser Text etwas für dich. Jesaja 40. Blickt nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat diese unzähligen Sterne geschaffen? Er, Gott, ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen, kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Ja, es gibt Zeiten, in denen ist Müdigkeit nicht nur körperlich. Man schläft genug und trotzdem ist man erschöpft. Nicht die Muskeln sind schwer, sondern die Seele. Nachrichten überfordern, Erwartungen wachsen, Konflikte werden und bleiben ungelöst, Verantwortung hört nicht auf. Und genau in diese Situation hinein spricht Jesaja 40. Und der Prophet richtet seine Worte eben an Menschen, denen es nicht gut geht. Er spricht zu einem Volk, das im Exil ist, im babylonischen Exil, in der Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, Jerusalem zerstört, der Tempel verloren, die vertraute Welt zerbrochen, ein Großteil des jüdischen Volkes, vielleicht schon in der zweiten Generation, 70 Jahre Exil. Theologisch bedeutet das für Israel eine Krise ohnegleichen. Und da tauchen die Fragen auf. In dieser Situation, hat Gott uns vergessen? Sieht er uns noch? Wir wissen, er ist da, aber wir haben den Eindruck, er lässt uns alleine. Jesaja 40 markiert in diesem ziemlich dicken Buch Jesaja einen Wendepunkt. Die ersten 39 Kapitel sind Klage und Drohworte und Gerichtsworte. Und mit dem Kapitel 40 kommt ein Wendepunkt. Hier beginnt Trost. Und diese Kapitel, die kommen, heißen auch Trostbuch des Jesaja. Und gleich zu Beginn heißt es, tröstet, tröstet mein Volk. Und dieser Text gehört zu dieser großen Trostbewegung innerhalb des Alten Testamentes. Und der Trost beginnt überraschenderweise nicht mit einer Lösung, sondern mit einer Aufforderung. Blickt nach oben, schaut euch die Sterne an, den Sternenhimmel, und staunt. Ich habe 5 kurze Striche, die ich zu diesem Text sagen möchte. Erstens der Blickwechsel, das Problem vom Problem zum Schöpfer. Also der Prophet lädt die Menschen ein, den Himmel anzuschauen, die Sterne, die Weite, die Ordnung. Das klingt sehr romantisch, nicht? Aber was soll das helfen, wenn ich müde bin und verzagt und verzweifelt, mich abends hinzusetzen auf den Balkon, die Sterne anzugucken, kommt daher neue Kraft? Man kann diesen Text ja schnell falsch verstehen, wenn man Folgendes nicht weiß. Die Babylonier waren eine Hochkultur der Astronomie in der damaligen Zeit. Wir lesen im Alten Testament von dem Turmbau zu Babel, meistens immer ausgelegt als ein Turm, der so hoch sein wollte, um größer zu sein als Gott. Wissenschaftlich belegt, der Turmbau zu Babel war eigentlich eine erste Sternwarte, wenn man so will, weil eben die Astronomie in diesem Volk damals schon eine sehr große Bedeutung hatte. In der Weihnachtsgeschichte hören wir von den Sterndeutern, die aus dem Osten kommen. Wenn man von Bethlehem nach Osten guckt, schaut man nach Babylon. Also diese Astronomie spielte bei den Babyloniern eine enorme Bedeutung. Die Sterne waren Götter. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich Jude gewesen wäre im Exil in Babylon und täglich konfrontiert werde mit dieser Weltanschauung der Babylonier, die mir sagen, die Sterne, das sind ja eigentlich Götter, dann kann man irgendwann sich die Frage stellen, ja, ist denn nicht so? Und Jesaja widerspricht radikal. Er sagt, die Sterne sind keine Mächte, sie sind Geschöpfe. Gott führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie bei dem Namen. Das ist ein starkes Bild. Hier im Hebräischen wird deutlich, dass Gott hier verglichen wird fast mit einem Hirten, der die Sterne holt, jeden Einzelnen, die Sonnen, die Galaxien mit Namen kennt und er führt sie sozusagen herauf, sodass sie leuchten. Dieses Bild steht da im Hintergrund. Also die Botschaft lautet, wenn Gott das unermessliche Universum kennt und jeden einzelnen Stern mit Namen, dann auch deinen, dann auch meinen. Also der erste Schritt des Trostes ist Perspektivwechsel. Nicht zuerst, wie groß sind deine Probleme, sondern wie groß ist Gott. Und vielleicht noch ein Tipp für alle, die wir im Gebet sind. Sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sage dein Problem, wie groß Gott ist. Das wäre in einer Situation der Müdigkeit und der Kraftlosigkeit ein wichtiger Hinweis. Und auch heute erleben wir eine Welt, die größer wirkt als wir selbst. Und dieser erste Perspektivwechsel ist so wichtig. Schaut höher, nicht um die Realität zu entfliehen, sondern um sich neu auszurichten, sich neu einzuordnen. Ein zweiter Gedanke. Da gibt es aber die Klage, die innere Klage dieses Volkes. Und der Prophet Jesaja benennt die innere Stimme, also die Fragen, die da sind. Warum sprichst du, Jakob, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Das klingt resignierend. Gott sieht mich nicht mehr. Gott hat mich vergessen. Ich leide hier, ich trage so viel, meine Gebete spreche ich, sie gehen bis zur Decke. Wo kommt die Hilfe? Ich gehe verloren im großen Ganzen. Und diese Sätze, finde ich, klingen erstaunlich modern. Ich habe den Eindruck, Steffi, du sprachst, was ist Glaube? Glaubenskrisen beginnen ja nicht, nach meinem Eindruck, mit dem Zweifel an Gottes Existenz, sondern sie beginnen mit dem Zweifel an seiner Aufmerksamkeit. Ist Gott noch da? Hört er mich? Greift er ein? Also die Krise im Glauben beginnt mit dem Gedanken, kümmert sich Gott noch um mich? Und exegetisch ist wichtig, der Prophet tadelt diese Klage nicht. Er nimmt sie ernst. Die Bibel verschweigt die Erfahrung der Gottesferne nicht. Es gibt viele, viele Bibeltexte, die davon berichten. Gottesferne. Gott, der so fern ist. Und Glaube bedeutet nicht, solche Gedanken nicht zu haben, sondern Glaube bedeutet, dass ich diese Gedanken aussprechen darf. Dass ich das sagen darf. Meine Situation ist gerade die, dass ich den Eindruck habe, Gott ist nicht da, er kümmert sich nicht. Das darfst du sagen. Und dann folgt die Antwort, nicht als Vorwurf, sondern als Erinnerung. Weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, hast du das noch nie gehört, dass Gott alles in seiner Hand hält? Das ist ein Weckruf zum Erinnern. Und hier begegnen wir jüdischem Denken. Jüdisches Denken legt sehr großen Wert auf den Blick zurück. Unser europäisches, westliches Denken ist sehr stark griechisch geprägt. Immer nach vorne, zielorientiert, ne, da wollen wir hin. Jüdisches Denken geht in der Regel immer zurück, erinnere dich. Was hat Gott nicht getan? Wie war das damals in Ägypten? Und wie war das mit der Befreiung? Wer an dieser Stelle weiterlesen möchte, Bernd Janowski, Professor für Altes Testament Tübingen, Anthropologie des Alten Testamentes, ein bisschen schwer zu lesen, aber klasse. Also kann ich nur empfehlen. An dieser Stelle für alle theologisch Interessierten. Der dritte Gedanke. Gott ermüdet nicht. Der zentrale Satz in diesem Text lautet, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Also Gott kennt keine Müdigkeit, keine Kraftlosigkeit. Und hier begegnen sich geistliche Wahrheit und menschliche Erfahrung. Menschen werden müde. Ich kenne das. Du kennst es sicherlich auch. Systeme werden müde. Hoffnung wird müde. Beziehungen werden müde. Selbst Gemeinden können müde werden, aber Gott nicht. Und die Aussage ist, die Zukunft hängt also nicht an unserer Kraft. Und im Hebräischen wird Gottes Nicht-Ermüden bewusst dem menschlichen Ermüden gegenübergestellt. Der Text sagt ja nicht, Gläubige werden nie müde. Im Gegenteil, er beschreibt Müdigkeit sehr realistisch. Und dieser Satz, Jünglinge werden müde und matt, junge Männer straucheln, also gerade die Starken, die Leistungsfähigen, die, von denen man Stabilität erwartet, die werden müde und matt. Das ist erstaunlich ehrlich. Und selbst die Leistungsfähigen stoßen an ihre Grenzen. Eine hochaktuelle Beobachtung, finde ich. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, ist eine leistungsorientierte Gesellschaft. Leistung bringen. Doch gerade der scheinbar Starke erlebt Burnout, Erschöpfung, Orientierungslosigkeit. Und Jesaja entlarvt genau diesen Gedanken, menschliche Stärke ist endlich. Der vierte kurze Gedanke. Die aber auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Das Wort harren wird oftmals so ein wenig passiv gedacht. Also wir denken, wenn wir harren hören, dann müssen wir aushalten irgendwie. Aber das hebräische Wort meint eigentlich gespannte Hoffnung, erwartungsvolles Ausrichten. So wie wenn man ein Seil spannt, das unter Spannung steht. Es beschreibt Vertrauen, das sich aber aktiv auf Gott ausrichtet. Also harren, ein sehr aktiver Vorgang. Gespannt sein auf das, was Gott tut. Das ist keine Flucht aus der Welt, sondern Quelle der Energie nach Jesaja 40. Und diese Reihenfolge ist so auffallend. Nicht wer stark ist, kann vertrauen, sondern wer vertraut, wird gestärkt. Das sagt der Text. Wer vertraut, wird gestärkt. Und dann kommen drei Bilder am Ende. Da wird von den Flügeln des Adlers gesprochen als Perspektivwechsel. Vom Laufen ohne Ermüden, also Kraft in intensiven Zeiten. Und dann wird am Ende gesprochen von dem Gehen und nicht matt werden, also Ausdauer im Alltag. Interessant ist, dass dieses letzte Bild mit dem Gehen finde ich so unspektakulär. Hier steht nicht Fliegen oder Rennen, sondern Gehen. Also die meisten Glaubenserfahrungen bestehen aus kleinen Schritten, aus einzelnen kleinen Schritten, jeden Tag gehen. Sondern Gottes Kraft zeigt sich anscheinend nicht im Außergewöhnlichen, sondern in den Dingen des Alltags. Das Letzte, was könnte dieser Text bedeuten für uns in unserer Gegenwart? Permanente Beschleunigung in unserer Gesellschaft, alle Informationen sofort abrufbar. Viele Menschen sind innerlich erschöpft, nicht weil sie schwach wären, sondern weil sie dauerhaft tragen müssen, Verantwortung im Beruf, Sorge um Angehörige, gesellschaftliche Unsicherheiten, geistliche Erwartungen und auch in den Gemeinden, in unserer Gemeinde vielleicht, ja, erleben wir Müdigkeit, zum Beispiel dann, wenn das Engagement auf wenigen Schultern lastet. Und vielleicht bist du in einer Doppel- oder Dreifachrolle. Du hast viele Funktionen in der Gemeinde, arbeitest hiermit und damit. Und manchmal kommt dann die Frage, warum muss ich das alles machen? Warum können nicht andere auch was tun? Wo ist dieses Bild von der Gemeinschaft aller? Warum engagieren sich in der Regel ein Teil der Gemeinde und andere nicht? Oder wenn Strukturen Kraft kosten, wenn Prozesse lange dauern, wenn Dinge nicht greifen, die man beschlossen hat und die man umsetzen möchte, und dann wird es schwierig. Oder wenn Glauben vor allem in festen Antworten besteht und wenig Raum für eigene Erfahrung lässt. Oder wenn man das Gefühl hat, sich anpassen zu müssen, statt ehrlich suchen zu dürfen. Dann kann man müde werden. Und Jesaja sagt nicht, strengt euch an, macht es besser, Kraft schöpfen, weiterlaufen. Er sagt, richtet euch neu aus. Das ist die Botschaft des Jesaja. Und vielleicht liegt unsere Erschöpfung manchmal darin, dass wir versuchen, auch im Geistlichen aus eigener Kraft heraus zu leben, was aber nur aus Gottes Kraft wachsen kann. Und deshalb lädt uns der Text ein zur Neuorientierung. Nicht alles hängt an mir. Ich bin ersetzbar. Und du bist ersetzbar. Und das ist wichtig, dass wir das einordnen können. Jeder von uns ist ersetzbar. Und gleichzeitig ist jeder von uns so wichtig, dass er da ist, mit seinen Fähigkeiten und Begabungen. Und Gott verliert dabei nie den Überblick. Und meine Müdigkeit ist auf keinen Fall das Ende der Geschichte Gottes. Und das Evangelium hier im alttestamentlichen Text lautet, Gottes Treue ist größer als unsere Erschöpfung. Und bemerkenswert ist, finde ich zum Schluss, dass Jesaja keine sofortige Veränderung verspricht. Also zu diesem Zeitpunkt sind wir mitten im Exil und da kommen noch ein paar Jahre. Das Exil endet nicht mit Kapitel 40. Aber was sich verändern soll, ist die innere Haltung. Und damit versucht Jesaja zu trösten. Also Hoffnung beginnt nicht erst, wenn Probleme verschwinden, so meint Jesaja, sondern wenn Vertrauen neu entsteht. Und vielleicht ist das die große Botschaft für uns heute. Gott gibt nicht immer sofort neue, gute, bessere Umstände. Wir wünschen uns das so sehr, ne, dass Gott uns sofort wie aus dem Nichts eine neue Situation schafft, in der alles besser ist. Aber er gibt uns die Kraft innerhalb der Umstände. Das ist die Kernaussage aus Jesaja 40. Neutestamentliches Äquivalent. Speisung der 5000. 5 Brote und 2 Fische. 5000 Männer, die aufgeführt werden. Ich füge hinzu noch 3000 Frauen und 2000 Kinder. Da waren ein paar mehr Leute. 5 Brote und 2 Fische. Die Kraft und das, was wir haben, wird niemals reichen. Erst im Vollzug der Handlung wird man erfahren, dass es geht. Und diese beiden Texte haben eine theologische Linie. Altes Testament, Neues Testament. Und diese Kraft zeigt sich oft unscheinbar. Im nächsten Schritt, im nächsten Gespräch, auch im Durchhalten und weiter glauben trotz aller Fragen. Also hebt eure Augen auf in die Höhe. Staunt über das, wie Gott ist, wie groß er ist. Dass all das, was wir da sehen, in dem Lied haben wir es eben gesungen, wie groß bist du. Zu sehen, dass Gott alles in seinen Händen hält. Der Gott, der die Sterne beim Namen ruft, kennt auch deinen Namen. Der Gott, der nicht müde wird, trägt auch meine und deine Müdigkeit. Und dieser Gott, der immer Trost ausspricht, möchte dir Trost geben. Amen.